Das Wort Gottes für diesen Sonntag steht im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 26 und in Kapitel 16, die Verse 7 bis 15. Kapitel 14, Vers 26, sagt Jesus, der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. 16,7 Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht, über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Wir beten. Heiliger, lebendiger, barmherziger Gott und Vater, auch diesen Gott, wir beten. Heiliger, lebendiger, barmherziger Gott und Vater, auch diesen Gottesdienst nehmen wir als ein ganz besonderes Geschenk von dir und danken dir von ganzem Herzen dafür. Danken dir, dass wir in diesen unübersichtlichen Zeiten hier zusammenkommen dürfen, an diesem Ort und Platz, und miteinander deinen Namen nennen dürfen, in deine Gegenwart treten dürfen. Danke dafür. Und wir schließen unser Gebet an diesem Morgen ganz bewusst die vielen ein, die jetzt diesen Gottesdienst mitverfolgen, am Livestream, an den unterschiedlichsten Orten, und danken dir, dass du es bist, der durch den Heiligen Geist uns miteinander verbindet. Wir wollen dir die Ehre geben. Wir wollen gerne dich in die Mitte unseres Lebens stellen. Wir wollen gerne dich auf dem Thron haben, damit nicht die anderen Götter, Götzen und Systeme uns beherrschen, sondern dass du es bist, der die Ehre bekommt, auf den wir hören, dem wir gehorchen und dem wir nachfolgen. Und doch an diesem Morgen sind wir hier zusammengekommen, um Worte von dir aufzunehmen. Worte, die bleiben, Worte, die ewig sind, Worte, die aus deiner Welt kommen, Worte, die gelten. Und wir danken dir für das, was wir schon gehört und aufgenommen, was wir gesungen und gebetet haben. Und wir bitten dich auch jetzt im Hören auf dein ausgelegtes Wort um die Wirkung deines Heiligen Geistes. Sei du bitte hier in unserer Mitte wirksam. Und dann legen wir dir unsere ganz persönliche Lage hin und auch die Lage an diesem Ort und in unserem Land und treten zu dir, dem, der helfen kann, dem, der bewahren kann, dem, der befreien kann, dem, der neue, gute, heilvolle Wege führen kann. Bitte komm mit deiner Barmherzigkeit, deiner Treue, deiner Liebe neu auch in unser Leben, in unsere Gemeinde, in unser Land. Das dürfen wir dir immer und immer wieder sagen. Und halt auch über diesem Tag, über diesem Ort deinen Schutz. Wir preisen dich darüber. Danke für diesen Gottesdienst. Danke für dich, unseren Gott. Bei dir geht es uns über alle Maßen gut. Wir preisen dich, wir beten dich an. Wir geben dir die Ehre. Dein Name ist in unserer Mitte. Amen.
Wahrscheinlich haben Sie auch schon mal den Begriff Millennials gehört. Da geht es also um eine bestimmte Generation. Das sind die 80er, in den 80er Jahren geboren bis in die späten 90er, also man sagt 1980 bis 95, sind also die, die heute 25 bis 40 sind. Gibt da verschiedene Untersuchungen für diese Gruppe. Man nennt sie auch, und das fand ich etwas witzig, Generation What, also das Englisch heißt was, weil sie alles hinterfragen. Man nennt sie auch Generation Chips, das ist selbsterklärend, und Generation Y. Also ich bin ein Z, ach Quatsch, ich bin ein X, Z wäre ja danach, also Alphabet sollte man können, ja. Also ich bin ein X, das sind die 60er, 70er Geburtsjahre und das ist Generation Y. Und jetzt diese Generation, und das ist, was ich jetzt in einem Artikel gelesen habe, den mir Schweizer Geschwister zugesandt haben, der im Mai in der NZZ erschienen ist, diese Generation, und da hat er das so mit einem schönen Fremdwort gesagt, die ändert gerade ihr Mindset. Mindset, musst du auch erstmal gucken, was das ist. Das ist also das innere Setting, die innere Aufstellung, die innere Denkweise, aus der dann das Handeln resultiert. Also wir haben alle ein Mindset, ja? Und dieses Mindset ist jetzt in Bewegung gekommen, denn diese Generation, Millennials, Y, Chips, What, die hat noch eine weitere Bezeichnung, die nennt man die Generation Krise. Warum? Weil sie im Wesentlichen nichts anderes als Krise kennen. Afghanistan-Krise, Irak-Krise, Klimakrise, Wirtschaftskrise, Bildungskrise, Finanzkrise, Euro-Krise und jetzt zuletzt die Corona-Krise. Und die These von Miloš Matušek, der diesen Artikel geschrieben hat, ist die, dass diese Millennials jetzt grundsätzlich in eine totalitäre Demokratie neomarxistischer Prägung drängen. Also das ist ja ein Widerspruch in sich selber. Totalitäre Demokratie, das heißt, es sind noch Rudimente, es sind noch demokratische Elemente vorhanden, aber es hat etwas, wozu noch abstimmen, so schreibt Matušek, wozu noch abstimmen, wenn wir in 99% der Fälle recht haben. Also es ist ein ungeheurer Druck. Und spüren Sie, wie diese Bewegung da ist? Wie sie die öffentliche Diskussion, die Medienwelt immer stärker vor sich hertreibt und bestimmt. Jetzt wollen wir aber heute im dritten Teil über den Heiligen Geist, über die Änderung unseres Mindsets auf ganz anderer Ebene reden. Denn der Heilige Geist möchte uns ja auch in unserem Denken, in unserem inneren Setting verändern. Oder sind Sie hergekommen, um sich nur bestätigen zu lassen? Oder sind Sie Christ geworden, um zu sagen, ich war eigentlich schon immer recht, ich bin immer recht und ich werde immer recht sein. Und auch mein Denken ist ganz okay. Der Heilige Geist will ja Bewegung ins Leben bringen. Der Heilige Geist will ja verändern. Und zur Veränderung gehört eben auch, geistlich jetzt gesprochen, die Veränderung des Mindsets. Aber das ist ja, um nochmal in die Informatiksprache kurz zu gehen, du wirst dich freuen, das ist ja sozusagen die Software, ja. Aber vorher muss ja der Herr die Hardware ändern, denn das ist ja urreformatorische, urbiblische Botschaft, dass wir nicht einfach nur falsch programmiert sind, dass wir nicht nur einfach den Computer oder unser Herz falsch verwenden, sondern urreformatorische Botschaft ist, dass die Hardware, dass wir von Grund auf nicht in Ordnung sind, dass unser Herz krank ist, von Sünde zerfressen. Und deswegen muss der Herr erst die Hardware tauschen, verändern, ein neues, ein Herz der Liebe, ein Herz des Geistes Christi. Und aber dann in diesem Neuen, da will er dann auch ein neues Denken, ein neues Mindset geben. Also wir haben uns im ersten Teil mit der Verheißung des Heiligen Geistes und der Erfüllung an Pfingsten im Jahr 30 oder 32 oder 33 beschäftigt. Wir haben letzten Sonntag an Pfingsten selber über die Namen des Heiligen Geistes gesprochen und heute soll es um die Aufgaben des Geistes gehen. Und wir haben ja gesehen, dass mit dem Geist der dritten Person der Gottheit die ganze Qualität Gottes, dass Gott selber in unsere Herzen einzieht, dass mehr kann er nicht geben. Es ist in jeder Hinsicht Nonplusultra. Und wir haben gesehen, dass es ein Geist der Bewegung ist, der Dynamik, der uns eben nicht nur im Mindset verändern möchte, sondern überhaupt dynamisieren, bewegen will in die richtige Richtung, in die Heilsrichtung. Man muss sich schon aufmachen, wenn man Christ ist oder Christ werden will. mit sitzen bleiben und immer alles so lassen, geht's nicht. Und das wird, bis wir hier abtreten, so der Fall sein. Ihn anschauend werden wir verändert. Und hier in diesem Raum ist niemand, der sagen kann, das brauche ich nicht mehr. Jetzt habe ich mich genug geändert. Und das ist ja das Schöne, dass wir auf diesen lebendigen Weg gestellt sind und dass wir nicht auf dem Parkplatz Jesu Christi, wie ich schon mal sagte, stehen, sondern auf dem Weg, der er selbst ist. Jetzt die Aufgaben des Heiligen Geistes. Wenn Sie das Thema hören, da sagen vielleicht manche, naja, ist doch klar, ist doch ganz einfach. Der Heilige Geist, der bringt Stimmung in die Bude, der sorgt für ein tolles Feeling und eine Wohlfühlatmosphäre. Ist das so Ihre Meinung? Naja, also Ihre Begeisterungsstürme halten Sie jetzt in Grenzen, aber vielleicht denkt der ein oder andere doch so und traut sich es aber jetzt nicht offen zu zeigen. Andere sagen, nein, wo der Geist Gottes wirkt, da muss es ganz ernst, stocknüchtern, steif, formal, korrekt zugehen. Singen über 78 Dezibel, eine gewisse Lockerheit und andere Dinge, das alles vom Übel. Naja, Sie merken, das sind jetzt zwei Extreme. Extreme, man kann ja von beiden Seiten vom Pferd fallen. Aber die Frage ist schon wichtig. Wie wirkt sich der Heilige Geist aus? Was will er eigentlich? Wohin will er uns eigentlich führen, auch an diesem Gottesdienst? Also nicht nur speziell heute Morgen, sondern was macht eigentlich ein Gottesdienst aus? Was ist eigentlich eine Gemeinde? Was ist ein Christenleben? Wie soll das aussehen? Was geprägt? Was wirkt sich da aus? Interessanterweise habe ich bei Blumhardt dem Älteren gefunden, was vielleicht manche von Ihnen schon einmal gehört haben, dass er von einer doppelten Bekehrung bespricht, das zum Thema Steifheit und Formal noch einmal. Er sagt, einmal muss der Mensch sich vom Natürlichen zum Geistlichen bekehren. Ja, das ist klar. So wie wir sind, können wir nicht vor Gott bestehen. Also da muss Gott uns ändern, muss uns bekehren. Aber jetzt interessant, was Blumhardt dann noch sagt, weil er sagt ja von der doppelten Bekehrung und dann wieder vom Geistlichen zum Natürlichen. Na, er meint jetzt natürlich nicht, das ist klar, dass wieder Kommando Biberle rückwärts und wir wieder da sind, wo wir am Anfang waren. Die erste bleibt schon, aber dann kommt so eine ungeistliche Steifheit ins Leben, so eine gestelzte Frömmigkeit. Also ich kenne das, ja, so ein... Aber es muss vom Leben aus der Mitte heraus mit Herz und mit Natürlichkeit sein. Verstehen Sie? Der Geist Gottes will nicht so ein gespieltes, sondern ein natürliches, gelebtes Christsein von Herzen. Ja, das ist nicht formallos, das ist nicht formlos, das ist nicht irgendwie alles ist möglich, aber das ist eben auch nicht, dass wir voreinander schauspielern und dass wir sozusagen ein Sonntagssetting haben und ein Werktagssetting. Wissen Sie, die Menschen spricht an, wenn man ihnen auf ihrer Ebene ganz normal begegnet. Nichts ist schlimmer wie so ein frömmelndes von oben herab. Dann wo ich nach dem Motto, ich habe mich bekehrt und es wird mal Zeit, dass du das auch tust. Aber ich habe Zweifel, ob du das schnallst. Die Welt ist schlecht, aber zum Glück bin ich nicht von der Welt. Ich meine, diese Haltung kann man vermitteln. Und es ist von oben herab. Schauen wir uns mal die Aufgaben des Heiligen Geistes nach unserem Text an. Das ist natürlich nicht umfassend. Das ist ja logisch. Aber was da eben genannt wird, und wir merken schon, das hat schon eine Spur Nüchternheit und Sachlichkeit. Da wird vom Überführen gesprochen, vom Sohn verherrlichen, vom Lehren und prophetisch reden. Fangen wir mit dem Überführen an. Der Heilige Geist will dreifach überführen, also in drei Hauptgebieten. Lesen wir noch einmal. Wenn er kommt, wird er erstens die Welt überführen, betreffs der Sünde oder bezüglich der Sünde oder was über die Sünde zu sagen ist. Zweitens betreffs der Gerechtigkeit und drittens betreffs des Gerichts. Man könnte auch übersetzen, er wird der Welt die Augen auftun, so hat es, glaube ich, Luther gehabt, er wird der Welt die Augen öffnen. Das Wort, das da steht, meint etwas aufzeigen, klar machen, offenbaren, Licht geben, aufdecken. Also man sieht etwas nicht, jedenfalls nicht klar und braucht noch Licht von oben. Das ist die Funktion des Geistes Gottes. Er führt in die Realität. Es gibt ja Dinge, die sind real, die sieht man aber nicht. oder hat sie bisher nicht gesehen. Und der Geist Gottes will in die Realität, in die Wahrheit, in die Wirklichkeit Gottes führen. Er möchte uns reinen Wein einschenken, aber nicht nur im Sinne von, dass wir jetzt die Dinge richtig sehen, sondern dass wir sie überhaupt sehen, wie Gott sie sieht. Wissen Sie, und es ist doch auch völlig wurscht, wie Sie sich selbst sehen. Ich übertreibe jetzt mal, das gilt auch für mich. Und wie andere Sie sehen, wichtig ist doch, wie der Herr es sieht. Und das sage ich oft, weil wir sind ja alle in der Gefahr, mehr oder weniger darauf zu achten, was sagen denn die anderen. Ist ja auch nicht das Dümmste, man soll ja nicht der Elefant im Porzellanladen sein. Aber das Entscheidende ist doch, Herr, wie siehst du es? Was sagst denn du dazu? Ist es gut, ist es schlecht, ist es weniger gut? Also, der Geist möchte uns Licht geben, er möchte uns überführen. Seit vielen Jahren, ja fast Jahrzehnten, habe ich dazu immer das gleiche Beispiel, aber ich finde es einfach gut. Mal sehen, ob Sie es auch gut finden. Schauen Sie, haben Sie vielleicht auch früher so, vielleicht auch nicht früher, aber jetzt gibt es ja gerade keinen Wintersport so groß in Europa, haben Sie auch diese Skiläufer, Slalom, Riesenslalom, Super-G, gab es früher gar nicht, und Abfahrt. Haben wir auch Kitzbühel, Kahnen, Hahnenkamp und wie die heißen. Hast geguckt? Noch nie, naja, zu fromm. Okay, und wenn du da, also Stenmark und so, das war so in meiner Zeit, ja, da hat er da alles gewonnen und Slalom und Riesenslalom und solche Leute. Und wenn du da im Fernsehen diese Spitzensportler den Hang herunterfahren sehen hast, dann sah das einfach aus. Und der Hang wirkte auch überhaupt nicht steil, weil das haben die Moderatoren auch immer wieder gesagt, dass er die Perspektive, die Kamera die Perspektive verzerrt und dass der Hang der viel steiler ist. Mir ist das dann auch mal so gegangen beim Skifahren, lang ist her. Von unten denkst du, naja, kein so ein großes Problem. Und dann fährst du mit dem Skilift hoch und dann stehst du oben und guckst runter. Und jetzt sieht die Welt ganz anders aus. Huch, das ist ja so steil. Kann man da überhaupt runterfahren? Und das ist überführt werden. Ich war unten, hatte einen Standpunkt. Der Standpunkt war nicht realistisch. Die Realität habe ich dann gesehen, als ich mit dem Lift überführt wurde nach oben. Jetzt habe ich einen anderen Point of View, würde man im Englischen sagen, eine andere Sichtweise, einen anderen Standpunkt. Jetzt sehe ich die Realität, das ist ziemlich steil. Und so möchte der Geist Gottes überführen. Er möchte unsere Sichtweise, unser Denken, unseren Standpunkt in die Realität, in die Wirklichkeit Gottes bringen. Und dann stellt man nicht fest, ach du Schreck, ist der Hang steil, sondern man stellt fest, ach du Schreck, ist meine Sünde groß. Und dann stellt man fest, dass der Schlager, ich weiß nicht, 50er, 60er Jahre oder 70er Jahre, ich weiß nicht, wer ihn noch kennt, kann denn Liebe Sünde sein? Kennen Sie den noch? Kann denn Liebe Sünde sein? Ja, kann sein. Kann sein. Der Heilige Geist ändert unsere Sicht. Also wir brauchen Licht von oben. Das ist interessant, dass die Bibel sagt, im gewissen Sinn ist der Mensch kurzsichtig, eigentlich sogar blind, ohne Geist Gottes. Deswegen betet der Psalmist, sende dein Licht und deine Wahrheit, sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berge und zu deinen Wohnungen. Das Erste, was er nun machen möchte, er möchte uns überführen von Sünde, nicht Sünden. Also Sünden, Einzelsünden, es ist Lügen, Betrügen und Ehebrechen, Stehlen und all diese Dinge. Aber die Bibel sagt, das ist alles nur die Folge von einem Grundproblem, das der Mensch hat, ein Seins, ein ontologisches Problem. Er hat nämlich ein Seinsproblem, weil er sich von der Quelle des Lebens, vom Licht des Lebens getrennt hat. Und dadurch ist sein Innerstes verfinstert. Er ist und lebt in der Sünde. Und daraus folgen ständig Sünden. Also man kann die Sünden nicht einzeln eliminieren. Man kann nur die Sünde aus dem Herzen des Menschen reißen, so muss man sagen, oder das Wesen verändern, und dann kann der Mensch anders sein. Und das ist die Botschaft. Also das Erste, was der Geist Gottes macht, ist, er führt uns auf die Realität. So sieht's aus mit mir. Altbischof Gerhard Meyer sagt, der Heilige Geist will so wirken, dass die zentrale Sünde ans Licht gebracht wird, nämlich, dass sie nicht an den Sohn glauben. Das ist die zentrale Sünde. Der Mensch hat das Vertrauensverhältnis zu Gott aufgekündigt. Und deswegen sagt Jesus in Vers 9 von Kapitel 16, betreffs der Sünde, weil sie nicht an mich glauben, weil sie mir nicht vertrauen. Und jetzt verstehen wir auch, was der Weg zum Heil ist. Also weil sie mir nicht vertrauen, weil sie sagen, dass wir vertrauen unserem Denken oder anderen Dingen mehr als dir, du bist nicht vertrauenswürdig, das brachte die Trennung. Was bringt die Verbindung? Ich vertraue, ich glaube an Jesus. Und da ist die Verbindung wieder da, die Hardware wird geändert und das Mindset wird Stück für Stück umgestaltet. Also nehme ich, dass sie nicht an den Sohn glauben, so Gerhard Meyer, das ist also tatsächlich die zentrale Sünde, die Wurzel allen Übels. Warum? Weil jede Sünde geheilt werden kann, wenn wir an Jesus glauben, und weil keine Sünde geheilt werden kann, wenn wir nicht an Jesus glauben. Wer heute hier sitzt und glaubt, er hat nur ein paar Fehler, wäre aber ansonsten ganz okay, der kann kein richtiger Christ sein. Er kann es noch werden. Aber dem fehlt die zentrale, erste, wichtigste Erkenntnis. Der Heilige Geist überführt von Sünde. Und da meint er auch uns. Und wenn ich zum Glauben komme, muss er mich innerlich davon überführen können. Wer wird überführt? Den Gott ergreift, das ist die eine Seite der Medaille, und die andere Seite, den, der sich ergreifen lässt. Der sich überführen lässt, der überführt wird. Können Sie heute Morgen sagen Sie, ach, ich kann eigentlich schon gehen, das war schon das Wesentliche für mich, ich habe da überhaupt gar keine Klarheit, ich versuche ein guter, netter Mensch zu sein, irgendwie war Christsein für mich auch etwas mit Moral, Sitte und Ethik. Aber so richtig mies bin ich nicht, wenn ich da an den und die denke, da bin ich doch eigentlich noch. Dann können Sie eigentlich sagen, Herr, gib mir Licht, das ist schon das Wichtigste. Also damit fängt's an. Dann Gerechtigkeit und Gericht, das hat es beides mit dem Kreuzesgeschehen zu tun. Am Kreuz, das war ein Schandtod. Ein Verfluchter hängt am Holz, so von außen. Von außen war das Kreuz die Niederlage dieses Falschpropheten Jesu Christi, dieses Blasphemikers, der nicht nur behauptete, der Messias zu sein, sondern der Sohn Gottes zu sein. Und die Auferstehung ist die Unterschrift und die Bestätigung, die ganze Sache war doch von mir. Er ist doch der Messias. Er ist mein Sohn und er ist der Fürst des Lebens. Also der Heilige Geist führt hinein in das Geschehen im Kreuz, wo übrigens auch das Sündenproblem gelöst ist. Er führt hinein in Kreuz und Auferstehung, in dieses Zentralgeschehen des Heilshandelns Gottes. Der Heilige Geist wirkt immer so, dass es zum Herrn und sein Heilshandeln ans Kreuz und in die Auferstehung geht. Immer. Evangelium ohne Kreuz und Auferstehung gibt's nicht. Das ist das Zentrale. Deswegen kann Paulus sagen im Korintherbrief, ich weiß nichts anderes als Christus und den als gekreuzigt. Die Auferstehung ist die Bestätigung und am Kreuz ist auch das Gericht über den Feind erfolgt. Der Herr sagt, betreffs des Gerichts, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist und damit ja auch alles, was er widerrechtlich geraubt hat. Ich meine, das ist ja doppelt gemoppelt, man raubt ja nicht rechtlich richtig. Das ist ja immer widerrechtlich, extra legal. Und was hat er alles geraubt? Da können Sie mal überlegen, was hat der Teufel alles geraubt? Und das gehört jetzt alles dem, der die Macht des Teufels gebrochen hat und ihn besiegt hat. Schiebt man nicht gleich, aber es ist so. Also das sind wichtige Aufgaben des Heiligen Geistes. Dann ist der Heilige Geist aber einer, von dem es heißt, dass er den Sohn verherrlicht. Das ist ja interessant. Derselbe wird mich verherrlichen, Johannes 16, 14, denn von dem Meinen wird es nehmen und es euch verkündigen. Also der Heilige Geist wirkt christologisch, christozentrisch. Das heißt, in seiner Mitte steht Person, Wesen und Werk Jesu Christi. Wo es nicht um Jesus geht, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich denke immer noch an jene ältere Dame, die ein gläubiger Arzt nach dem Sterben ihres Manns, da war sie dann also Witwe, zu uns auf ein Seminar geschickt hat, Sterben, Tod, Sterben und Auferstehung. Und irgendwann, die war also gut landeskirchlich, was ja nicht schlecht ist, aber ja. Und dann sagt sie, ja, also bei euch, Martin Henninger war noch dabei, da geht's ja immer um Jesus. Gott ist ja okay, aber also immer Jesus. Boah, das war eigentlich ein Qualitätssiegel für uns. Gell? Also es geht ja nicht immer nur um den Namen nennen, aber Sie wissen, um die Sache Jesu. Warum? Weil der Heilige Geist so wirkt, dass er den Sohn verherrlicht. Und wen verherrlicht der Sohn? Ah, den Vater. Deswegen ist es immer ein bisschen suspekt. Ich habe letztes Mal nach dem Gottesdienst auch mit jemandem darüber gesprochen. Wenn der Heilige Geist, der ja ein bisschen scheu ist, um es mal so zu sagen, ist auch Gott. Aber wenn er in der Mitte steht, das will er gar nicht. Er zeigt auf den Sohn und der Sohn auf den Vater. Dann haben wir noch das Lehren und das prophetische Reden. Er wird euch alles lehren, an alles erinnern, was ich gesagt habe, so 14,26. Und in 16,12 heißt es dann, ich habe euch noch viel zu sagen. Also das, was in den vier Evangelien überliefert ist, das ist ja schon eine ganze Menge. Aber da sagt Johannes am Ende seines Evangeliums, und er glaubt, dass alle Rollenbücher der Welt nicht reichen würden, wenn ich alles aufgeschrieben hätte. Aber das, was ich aufgeschrieben habe, das habe ich aufgeschrieben, um zu zeigen, dass Jesus der Christus, der Messias, der Sohn Gottes ist. Und dass ihr an ihn glaubt. Also da hätte man noch viel aufschreiben können. Und jetzt sagt der Herr, selbst wenn man das alles aufgeschrieben hätte, wäre es immer noch nicht vollständig gewesen. Ich habe euch noch viel zu sagen. Und zwar geht es hier nicht um die Quantität, sondern um die Qualität. Ja, und wie hat Gott weiter geredet? Vom Himmel her durch die Apostel. Sie bilden mit den Worten, den gesundseienden Worten unseres Herrn Jesus Christus, die Wortgrundlage für die Gemeinde. Und der Geist Gottes möchte also hineinführen in das, was Gott noch weiter durch seinen Sohn vom Himmel her über die Apostel und Propheten geredet hat. Und in dieser Weise will er auch in alle Wahrheit führen und verkündigen, was zukünftig ist. Also da merken wir schon, es ist so ein bisschen ganz anders, wie es in bestimmten Richtungen dargestellt wird. Ich will es mal so formulieren, wo der Geist Gottes wirkt, ist biblische Lehre, ist Erinnerung an die Worte Jesu gegenwärtig, also das, was in der Schrift steht, ist Wachstum in der Wahrheit und ist Erkenntnis und ist das prophetische Wort. So, unser Text, hallo, so ist es, da steht's und das ist entscheidend. Man könnte also ein bisschen zugespitzt, man muss ja ein bisschen immer überzeichnen, damit die Dinge deutlicher werden. Wo der Heilige Geist viel wirkt, ist viel biblische Lehre. Wird viel die Bibel bewegt, findet Wachstum in der Wahrheit, in der Erkenntnis statt. Und wird auch das prophetische Wort beachtet. Natürlich auch gebetet, gesungen und so weiter. Versteht, nicht gegeneinander ausspielen. Aber das, was jetzt hier betont wird, das sind diese Dinge. Also sind doch ganz einfache Parameter, das sind doch ganz einfache Prüfkriterien. Wenn mir jemand sagt, bei uns ist also da ist eine Geisteswirkung, das ist Turbogebläse auf Stufe Maximum. Dann kann das schon sein, aber ich muss gucken, ist da auch biblische Lehre? Ist da auch, erinnern an die Worte Jesu, heißt, die Apostel und die Schüler der Apostel und die Propheten waren in der Lage, noch nach Jahrzehnten die Dinge ganz im Sinne Gottes aufzuschreiben. Ich werde euch an alles erinnern. Gestern hatte ich mit meiner Frau ein Gespräch und dann sind wir da auf Dinge gekommen, die sind Jahrzehnte her. Und ich habe ein relativ gutes Gedächtnis. Gut, es gibt immer eine heiße Diskussion, manchmal, ob es wirklich so war oder nicht. Das hat sie, dass du das noch weißt. Aber nach 70 Jahren, als Johannes sein oder 60 Jahren sein Evangelium aufgeschrieben hat, solche Details noch zu wissen. Der Herr hat gesagt, mach dir da mal keine Sorgen. Wenn ich sage, schreib auf, dann werde ich euch erinnern und ich werde euch die Zusammenhänge zeigen. Das macht der Geist Gottes. Also, man könnte es auch negativ sagen, wo der Geist Gottes weniger wirkt, ist wenig Lehre, ist wenig Wort, ist wenig Wachstum, ist wenig prophetisches Wort. Steve Lawson, ein bekannter amerikanischer Bibellehrer und langjähriger Pastor, sagt, der Pastor, dem das geistliche Wachstum seiner Gemeinde ein Anliegen ist, macht Gott und sein Wort zum Zentrum seines Dienstes. Voilà. Und das ist das alte, aber immer noch gültige Evangelium und Wort der Wahrheit. Die Reformation war ja nichts anderes als eine Rückkehr zum Wort Gottes. Und wenn ich heute höre, was alles angeblich die Christenheit beleben und fordern soll und vielleicht zu dem und jenem führen soll, nichts dagegen, dass die Liebe sich Gedanken macht, wie ich das umsetze. Aber das wesentliche Element ist zurück zu Jesus, zurück zum Wort. Und wenn ich in verschiedene Kreise komme, ich sehe sehr wohl, ob dort in der Vergangenheit geistliche Leiter waren, die die Gemeinde mündig gemacht haben, die sozusagen was verankert haben, auch lehrmäßig verankert haben, oder ob es solche waren, die sie nur von Woche zu Woche einmal religiös, vielleicht auch evangeliumsgemäß aufgepumpt haben, dann ging im Laufe der Woche die Luft raus und am Sonntag wurden sie wieder hochgepumpt und dann ging wieder die Luft raus. Da ist keine Substanz. Und das will der Geist Gottes. Gerade in Krisen. Karl Barth wurde gefragt, 30er Jahre, Nationalsozialismus und so weiter, was sie jetzt tun sollen. Er sagt, er war damals noch in Bonn, bevor er in die Schweiz ging, ich werde weiterhin nichts anderes tun als Theologie treiben. Er hat noch ein paar andere Sätze dazu gesagt, aber was wollte er damit sagen? Das, was wir immer tun, Christus verkündigen. Und C.S. Lewis wurde in den 50er, wahrscheinlich war es in den 50er Jahren gefragt, da drohte ja der Atomkrieg und was mit Atombombengefahr. Und nun sagt er, das Erste, was wir tun müssen, ist, uns zusammenzureißen. Wenn diese Atombombe uns zerstört, dann soll sie uns dabei erwischen, wie wir sinnvolle und gütige Dinge tun. Beten, arbeiten, unterrichten, lesen, Musik hören, die Kinder baden, Sport treiben oder mit unseren Freunden bei einem Shoppen plaudern. Ich weiß nicht, ob wir die letzten Dinge auch genannt haben, aber da dachte ich an die Natürlichkeit von Blumhardt. Finde ich toll, dass er nicht nur lesen, beten und so super fromme Dinge, sondern leben, geistlich leben. Wir sollen nicht zusammengekauert wie verängstigte Schafe auf den Coronavirus starren. Ach nee, das habe ich jetzt ergänzt. Nee, er hat nur geschrieben, wir sollen nicht zusammengekauert wie verängstigte Schafe über die Atombombe nachdenken. Die Bombe mag unseren Körper zerstören, unseren Geist darf sie nicht beherrschen. Das ist wirklich wahr. Man kann ein ganzes Leben verweigern, weil man immer nur die Gefahren für das Leben sieht. Nun könnte man noch eine ganze Reihe von Aufgaben des Geistes anführen, trösten, ermahnen. Aber wir wollen in die Schlussgerade einbiegen und uns fragen, ja, wie lehrt, wie tröstet, wie ermahnt, wie überführt der Heilige Geist? Wie macht er das? Also es geht mir jetzt nicht um die Mittel, sondern durch wen? Natürlich, er macht das selber, das hat ja jeder schon erlebt. Als ich zum Glauben kam, da war sowohl ein Bruder beteiligt, eigentlich sogar mehrere, aber einer hauptsächlich. Aber als ich den vielleicht mitentscheidenden Schritt getan habe, da war ich ganz allein mit meiner Bibel. Also ich war nicht allein, der Herr war da. Aber das wusste ich damals noch nicht. Ich fange sozusagen als Atheist an, die Bibel zu lesen und habe als gottesfürchtiger, Gläubiger würde ich noch nicht sagen, aber als gottesfürchtiger, als einer, der die Herrschaft Gottes und die Existenz Gottes anerkannt, nach 20 Minuten aufgehört. Das war Wirksamkeit des Geistes Gottes, da war niemand da. Nun, der Heilige Geist wirkt beim Bibellesen heute, wirkt beim Beten, wirkt durch äußere Umstände. Also er hat viele Mittel, um zu uns zu reden. Aber er wirkt eben auch durch Menschen, in denen er wohnt und die er begabt hat. So lehrt der Heilige Geist durch Lehrer, ermahnt er durch Hirten, tröstet er durch Tröster. Er macht alles auch durch die Glieder des Leibes des Christus. Ist ja logisch, gell? Wenn es immer heißt, das bezahlt der Staat oder das werden wir übernehmen, jetzt gerade in der Corona-Krise, da muss man ja bei allen Ausgaben eine Null oder noch eine Null oder noch eine Null dranhängen. Du denkst ja, gibt es das auch noch? Da kommen ja Zahlen vor, da weiß gar nicht, wie viele Nullen die haben. Und da heißt es immer so, das werden wir übernehmen, das übernimmt der Staat. Toll, wer ist denn der Staat? Wer sind denn die wir, das dann übernehmen? Tja, und der Staat ist ja ein fiktives Gebilde. Der Staat hat Staatsorgane, ausführende Organe, rechtsprechende Organe und so weiter, bis hin zu den untersten Ebenen. Das heißt, der Staat handelt unter Umständen durch den Polizisten, der an der Kreuzung sagt, du zahlst jetzt 30 Euro, weil du gerade falsch geparkt hast. Nun gut, das ruhende Verkehr ist eigentlich Ordnungsamt, aber sei es da, ist egal. So, das ist der Staat. Da können Sie nicht sagen, ja, Moment mal, wenn ich mit dem Staat zu tun habe. Er repräsentiert den Staat. Er ist sozusagen ein ganz kleines Glied in diesem Staatsorganismus. Aber er handelt im Namen und für den Staat. Und wenn Sie zum Polizisten du A-Punkt sagen, dann werden Sie feststellen, dass Sie nicht Hans Meier, wenn der Polizist so heißt, beleidigt haben, sondern dass Sie eine Anklage und eine Strafe bekommen wegen Beamtenbeleidigung, dass Sie den Staat beleidigen. Dasselbe ist übrigens im Gerichtssaal. Wenn Sie den Richter privat kennen und ihm irgendwas heißen, das ist bei weitem nicht dasselbe, wie wenn er in der Robe im Gerichtssaal sitzt und Sie dann aufstehen und etwas sagen. Weil er den Staat repräsentiert, in ihm begegnet uns der Staat sozusagen. Und jetzt hat die Bibel so ein ähnliches Denken. Die Bibel sagt, der Herr ist da und er lenkt und leitet alles. Also das ist jetzt nicht nur fiktiv wie der Staat, sondern das ist wirklich eine Person. Aber diese Person hat Arme, Füße, Hände, Herzen, die in seinem Geist und von ihm erfüllt handeln und wirken sollen. Und damit auch die Aufgaben des Geistes wahrnehmen. Also der Geist wirkt direkt, aber er wirkt eben auch durch uns, die Glaubenden. Wir sind Hände Christi, Füße Christi, Jesu Herz und Mund. Natürlich kann man das Bild nicht überzeichnen und sagen, so, wenn wir es nicht machen, dann weiß der Herr auch nicht weiter, weil wenn du keine Hand hast, was willst du machen? Ne? Das ist natürlich falsch, aber er will es durch uns machen. Und jetzt, das soll uns in die Schlussgerade führen, zum priesterlich Leben und Dienen, dass der Geist Gottes uns dahin führen will, dass wir uns von Herzen aus Liebe ihm zur Verfügung stellen. Der hat's geschnallt, um was es geht. Der hat's geschnallt. Es geht nicht nur darum, dass ich zum Heil komme, sondern es geht darum, dass Gott ein Projekt hat. Und dass er mich da als Mitarbeiter, als Glied am Leib des Christus einbinden will. Das Maß, wie sehr der Geist mich hat, ist messbar an dem, wie sehr ich mich in Beschlag nehmen lasse. Und es ist ja so, wie es auch jemand gesagt hat, es war Knigge, ich habe gerade mal geguckt, Zwang, so Adolf Freiherr Knigge, ich weiß gar nicht, ob da nicht noch ein Von dazwischen gehört, ist ja auch egal. Zwang tötet alle edle, freiwillige Hingabe. Also Gott möchte uns nicht zwingen, das könnte er. Aber er liebt es, wenn du sagst, Vater, hier bin ich, ich will. Na, jetzt haben wir noch ein Ehepaarstreit woanders mitbekommen. Und dann sagt die Frau, ich will, dass du auch mal in der Küche hilfst. Ja, will ich doch. Nein, ich will, dass du das von Herzen willst. Ja, aber sagt er, das will ich nicht von Herzen. Ich will, weil du es willst. Und da ging dann ganze Sache darum, dass die Frau ihm verklickern wollte, dass das nicht genügt, dass er es nur will, weil sie es will, sondern er soll es wollen, weil er sie liebt, aber dann von Herzen will. Das ist zum Schmunzeln. Ja, ist eine hohe Anforderung, gell? Also da müssen wir noch arbeiten, wir zwei. Ne? Also jedenfalls, das will Gott auch. Überzeugungstäter. Nicht, ich prügel dich dahin, ich zwing dich dazu, ich spanne dich vor den Karren, ob du willst oder nicht. Sondern er lockt. Er will uns dahin hinführen, weil uns das Herz Christi bewegt. Der Sohn musste auch nicht für den Erdenweg und den Kreuzesweg vom Vater gezwungen werden, sondern tat es aus Liebe, freiwillig. Und so dürfen wir priesterlich am Evangelium dienen, so sagt es der Apostel Paulus in Römer 15, priesterlich leben und dienen. Und das Wichtigste ist, dass wir mit Herzen dabei sind. Ich habe eine Anzeige für einen Landschaftsgärtner gesehen, in Niedersachsen war das, und da hat der Boss gesagt, deine Qualifikation ist zweitrangig. Hauptsache, du hast zwei geschickte Hände. Also was du jetzt genau vom Beruf ist, spielt keine Rolle. Und du bist teamorientiert. Er führt dann noch an, dass sie nahezu null Fluktuation im Unternehmen haben. Also alle fühlen sich so wohl. Und der Herr sagt auch, Hauptsache, du bist mit Herzen dabei. Ich erwarte überhaupt keine Perfektion und überhaupt nicht, dass immer alles wie im Schnürchen klappt. Das ist nicht das Entscheidende, darüber freue ich mich. Aber da gucke schon ich, dass die Dinge noch in der Bahn bleiben. Aber dass dein Herz dahinter steht, dass du dabei bist, Das kennt doch jeder, wenn einer nur so mitmacht, weil er mitmachen muss oder weil er Lohn bekommt, oder ob einer mitmacht und du merkst richtig, der brennt richtig dafür. Der ist begeistert im positiven Sinn. Das will Gott in uns bewirken. Wenn das noch nicht da ist, dann brauchen wir noch mehr Brille. Brille des Heiligen Geistes. Denn dann setzen wir die Prioritäten noch falsch und haben die Realität noch nicht erkannt. Denn das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Das ist das wichtigste Projekt, alles andere. Man denkt ja auch manchmal, was wäre ich gewesen, wenn du das gemacht hättest, das gemacht hättest, das gemacht hättest. Aber ich komme immer wieder zum gleichen Ergebnis. Es gibt keine gewichtigere Aufgabe, als im Reich Gottes mitarbeiten zu dürfen. Nicht, dass man sagt, man muss jetzt alle hauptamtlich werden, das ist ja Quatsch, das meine ich nicht, aber ich meine, das kann man auch im Beruf, in der Familie, überall, aber das ist das Wichtigste, weil alles andere wird untergehen, aber das bleibt, da geht es auch hin. Also wir formulieren positiv, der Geist Gottes will uns dahin führen, dass wir erkennen, ich darf Gott dienen. Ich weiß nicht, hat sie eigentlich Frau Merkel angerufen bei der Corona-Krise? Gesagt, da ist also jetzt Herr Drosten, den wollen wir in Krisenstab rufen und noch ein paar andere. Und du musst unbedingt auch dabei sein. Also ich habe keinen so einen Anruf bekommen. Ich war auch nicht so sehr enttäuscht, muss ich sagen, weil ich gar nicht damit geredet habe. Aber was für eine Ehre. Was für eine Ehre, dass es so geschätzt wird, dass ich dabei wäre. Jo, was kann ich schon sagen, was weiß ich schon. Ich bin froh, wenn ich Corona nicht mit K schreibe. Verstehen Sie, aber jetzt ruft der heilige Gott, sagt, du sollst dabei sein. Ohne dich will ich nicht. Du bist mein Hauptwerkzeug in deiner Familie, in deinem Umfeld. Ohne dich will ich nicht. Ja, aber du brauchst mich doch nicht. Aber ich will nicht ohne dich. Das ist doch wunderbar. Da können Sie das Bundeskanzleramt vergessen. Das ist die wichtigste Arbeit, die höchste Erfüllung, die Glückseligkeit. Und wir haben ja in den Priestern im Alten Bund ein Modell. Das ganze Alte Testament ist ja auch ein geistliches Bilderbuch, das neutestamentlich auf einer höheren Ebene erfüllt wird. Und die Priester im Alten Testament waren ja erst in der Stiftshütte, dann im salomonischen und herodianischen Tempel, dann mit ihren weißen Gewändern, die fielen schon auf, mit ihren weißen hohen Mützen. Die waren da tätig. Und ja, was muss so ein Priester machen? Erstmal konnte sie es gar nicht nehmen. Man konnte nicht sagen, ich habe Abi unter 2,0. Und da bewerbe ich mich mal als Priester im Tempel. Ja, das geht nicht. Man muss von Gott berufen sein. Das geschieht jetzt über die Abstammung, aber es ist ja auch eine Sache, die bei Gott liegt. Oder haben Sie sich Ihren Vater und Ihre Mutter und Ihre Großeltern ausgesucht? Und in welchem Land Sie geboren sind? Nee, das ist Sache Gottes. Aber der Priester hat nun eine Doppelmittlerfunktion. Von Gott zu Menschen, also er bringt Gott zu den Menschen, aber er bringt die Menschen auch zu Gott. Das ist der Priester. Und diese Aufgabe beinhaltet, er steht in enger Gemeinschaft zu Gott. Er ist im gewissen Sinn Repräsentant Gottes in dieser Welt. In ihm ist der Höchste gegenwärtig. Und weil er eine besondere Aufgabe und Berufung hat, hat er auch spezielle Gebote. Er ist nicht jedermann. Das kann man negativ werten, das kann man auch positiv sehen. Du bist nicht jedermann. Wenn so ein Priester gesagt hat, das will ich aber nicht, ich will leben wie alle anderen leben, dann hat er Gott eigentlich beleidigt. Das hat Gott sehr traurig gemacht. Denn er hat ja eigentlich einen besonderen Ruf, einen heiligen Ruf gehabt. Und er sagt, ich will trotzdem nicht. Also wer leben will, wie alle anderen leben, der hat nicht verstanden, zu was er berufen ist. Wir müssen uns das vorstellen, dieser herrliche Tempel, gehen wir mal in den herodianischen Tempel, wie die Nationen, die vielleicht gottesfürchtig waren, an diesem Sorg, an dieser kleinen Mauer mit diesen Warntafeln stehen bleiben mussten und sehnsüchtig, weil sie ja noch nicht übergetreten sind oder auch nicht übertreten werden, hineinschauten in den Bereich, wo nur die Israeliten rein durften. Und dann gehen wir in den Vorhof, wir sind die Israeliten, gehen durchs Nikanor-Tor und dürfen zuschauen, wie am Vorhof, am Brandopferaltar die Opfer dargebracht haben. Aber wir sind immer noch auf der Außenschau. Wir sind schon näher bei Gott, aber wir sind immer noch auf der Außenschau. Aber dann gibt es die Priester. Die hatten keinen Bossanzug oder Gucci, sondern weißes Leinen. Die waren gut zu erkennen. Und die durften hinein ins Heiligtum. Und einer von den vielen, einmal im Jahr ins Allerheiligste. Und wenn sie ein brennendes Herz zu Gott haben, dann wollen sie doch hinein. Und gleichzeitig die Furcht, das ist übrigens der Grund, warum fromme Juden, die beten ja so, ist Ihnen schon mal aufgefallen, also ich mache das jetzt wegen Mikro, also die wippen so, ja. Das ist gleichzeitig das Verlangen nach Gott und die Ehrfurcht vor Gott. Das soll da zum Ausdruck kommen. Und wir sind berufen, Priester zu sein nach der Ordnung des Hohenpriesters Melchisedek und haben Zutritt ins himmlische Heiligtum. Wir können uns das überhaupt nicht vorstellen. Das war damals ein herrliches Wunder, dieser Tempel. Und es war Wahnsinn, wenn man da überhaupt nur hinein durfte und dort dienen durfte. Und das Allerheiligste ging gar nicht. Und jetzt sagt das Neue Testament, und da merken wir auch, wie das für Juden doch so anstößig war, wenn sie noch nicht bekehrt waren, sagt, und wir alle haben Zutritt ins Allerheiligste, wo zwischen den Cherubim Gott Mose erschienen ist. Wahnsinn! Spüren Sie etwas von dieser Herrlichkeit und dieser Heiligkeit, die der wir berufen sind? Spüren Sie etwas von dieser Bestimmung, die auf unserem Leben ist? Spüren Sie etwas, dass das mit unserem Alltag und unserem jetzigen Leben zu tun hat? Und dass wir mit dieser Berufung und dieser Heiligkeit nicht einfach so weiterleben können, wie wir immer leben? Das geht nicht. Interessant ist auch, der Priester, zum Beispiel der Morgenpriester, der den Morgensegen am Nikanortor, den aaronitischen Segen gesprochen hat, der musste erst hinein, um zu räuchern und kam dann heraus zum Segnen. Schauen Sie, und das ist für jeden Dienst, erst die Gemeinschaft und Gegenwart mit Gott. Erst wird Gott geehrt und dann aus der Gemeinschaft und dem Ehren Gottes heraus kann man dienen. Zu Gott, von Gott. Wollen Sie so wirken? Wollen Sie so ein Segen sein? Die Priester waren ja Segensvermittler. Wollen Sie für Menschen da sein? Dann müssen Sie sich Gott weihen. Dann können Sie auch mit Vollmacht beten, für Menschen einstehen. Als ich so hier unten saß, fiel mir ein, wie gingen eigentlich die Priester zum Tempel? Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in Jerusalem waren. Man hat ja an dieser Treppe da am Ostteil runter zur Davidstadt die Originaltreppen freigelegt. Und da hat man viele Mikvot gefunden, also diese rituellen Reinigungsbäder. Weil jeder Israelite, der in den Bereich des Heiligtums, des Tempels geht, musste vorher in fließendem Wasser sich untertauchen und dann nochmal neu anziehen. Das ist ein Bild. Und die Priester auch. Ich kann nicht einfach so im Alten vor Gott kommen. Aber gereinigt im Lebenswasser, im Blut Jesu, umhüllt mit den weißen Kleidern der geschenkten Gerechtigkeit, kann ich Gott dienen und will er mit mir arbeiten. Und dann habe ich Vollmacht. Und dann kann ich von Gott her reden. Und dann kann ich von Gott her das sagen, was Gott gesagt haben möchte. Paulus sagt, wir sind auserwählt vor Grundlegung der Welt. Epheser 1,3, er sagt, wir sind berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach Gottes Vorsatz und seiner Gnade, die uns gegeben ist vor aller Weltzeit. Heiliger Ruf. Haben Sie diese Bestimmung auf Ihrem Leben, Priester Gottes zu sein? Ein Priester Gottes dient. Ein Priester Gottes ist da, wo Gott ihn braucht. Ein Priester Gottes ist dienstbereit, abrufbereit. Ein Priester Gottes vertrödelt nicht die Zeit. Ein Priester Gottes lässt sich nicht in Beschlag nehmen. Von irgendwelchen Dingen, die man angeblich unbedingt machen soll, die einem andere sagen. So kann man auch vom Dienst abgehalten werden. Ein Priester Gottes verkündigt, dient nicht sich selber. Ein Priester Gottes will, was Gott will. Ein Priester Gottes hält sich fern von Dingen, die von Gott trennen und Gott nicht gefallen. Ein Priester Gottes setzt Prioritäten. Ein Priester Gottes steht an dem Platz, den Gott ihm zuweist. Ein Priester Gottes dient mit den Gaben, die Gott ihm gegeben hat. Ein Priester Gottes hält sich an die Ordnung Gottes. Ein Priester Gottes ist in der Bibel zu Hause. Ein Priester Gottes lobt und singt. Ein Priester Gottes betet. Ein Priester Gottes ehrt Gott. Ein Priester Gottes ist bereit, Lasten zu tragen. Punkt, Punkt, Punkt. Was für eine wunderbare Berufung. Mitarbeiter Gottes. Und ich will schließen, indem ich mal so in die Bibel hineinschaue und sage, wie war denn das, wo ein Ruf Gottes Menschen erreicht hat? Und da finden wir oft eine ähnliche Formulierung, als Abraham zum Beispiel gerufen wurde in einer bestimmten Situation, 1. Mose 22, und Gott sprach zu Abraham, Abraham, und er sprach, Hineni, hier bin ich. Das ist nicht nur, dass er sagt, ich bin jetzt genau mit den Koordinaten an dem Punkt, sondern hier bin ich, ich bin bereit. Als Mose eine Begegnung mit Gottes hatte, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu, Mose, Mose, er antwortete, Hineni, hier bin ich, ich bin bereit, ich bin da, für dich. Jesaja kriegt seine ganze Unreinheit mit und sagt, wie soll das gehen? Er wird geheiligt, gereinigt, wie wir im Neuen Testament in wirklicher Weise. Und dann danach erfolgt seine Berufung und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, Sie ahnen schon, Hineni, da bin ich, sende mich. Und wäre das nicht schön, wenn Sie das in Ihrem Herzen jetzt aufnehmen oder noch mehr wie bisher verlangen? Herr, sende mich. Herr, lass mich die Zeit nutzen, die mir hier noch bleibt. Hineni, hier bin ich. Amen. Wir wollen beten. Vater der Herrlichkeit, wir danken dir, dass du uns mit hineinnimmst in dein großes Wirken, in dein großes Wollen, dass wir nicht nur Randfiguren sind und Fußnoten, sondern dass du in deiner Gnade uns Staubgeborene heiligst, reinigst, zu deinen Kindern machst, dass du in uns lebst, dass wir ein Tempel sind und dass du uns berufst mit heiligem Ruf, deine Priester zu sein im neutestamentlichen Sinn, dir zur Verfügung zu stehen. Und Herr Jesus, das möchten wir noch mehr. Wir spüren, dass alles andere uns nicht wirklich glücklich macht und erfüllt. Wir spüren, dass das die Realität ist. Wir spüren, dass wir bisher mit so vielen an dem vorbeigelebt haben. Herr Jesus, wir danken dir für deine Mühe, dass du uns immer wieder lockst und rufst und in deiner Liebe ziehst. Und danke, dass hier heute Morgen niemand in diesem Raum ist und der diese Predigt hört, der nicht erfahren kann, egal wie schmutzig, egal wie unrein, dass du durch dein Lebenswasser und durch dein Blut ihn nicht reinigen vermagst und mit weißen Kleidern der Gnade und der Gerechtigkeit anzuziehen, um dir zu dienen. Und er sprechen darf, Hineni, hier bin ich, sende mich. Amen.